Also sie ist irgendwie Studentin, aber macht das auch alles nur so gar nicht so richtig gern und guckt Fernsehen. So. Und im Fernsehen wird ein Affe vorgestellt, der sich über Gebärdensprache mit seinem Professor, mit dem er da zusammen ist, unterhalten kann.
Okay, cool.
Ab da beginnt eine Geschichte, das kannst du dir nicht vorstellen.
Wenn er sie das erste Mal sieht, dann klingelt jemand anderes an ihrer Tür. Er hat schon die ganze Zeit überlegt, so.
Jetzt spreche ich sie an.
Klingel ich da jetzt oder nicht? Und er nimmt sich das dann vor und ist schon draußen im Hausflur und will dann die Treppe zu ihr runtergehen. Da klingelt es an ihrer Tür und sie denkt, endlich, er ist es.
Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Warum sagen wir eigentlich immer die wievielte Ausgabe? Das steht doch da.
Ja, braucht man nicht zu sagen.
Nee.
Ist totaler Unsinn.
Es steht doch da auch, was für Bücher wir besprechen. Warum machen wir das denn überhaupt?
Ja, verstehe ich ja nicht.
Wir sagen das jetzt trotzdem. Ja. Weil das Buch, ne, was du hier auf dem Tisch liegen hast,
ja.
Wie heißt es?
Mondschau. Ja.
Das habe ich in allen Buchläden gesehen.
Oder heißt es Monschau? Ich weiß gar nicht. Ja.
Ja, du hast es gelesen.
Ja, ich habe es gelesen. Ja. Aber da steht ja nicht drin, wie es ausgesprochen wird. Achtung, kurzes O und als hätte es zwei N. Monschau aussprechen. Monschau. Pfeife.
Ich sehe das in jedem Fall in allen Buchläden und ich mag diesen Look von dieser hübschen Frau in diesem Rot. Also, oh Gott, das klingt jetzt pornös, aber das ist gar nicht so gemeint. Das ist einfach ein tolles Foto.
Ja, aber ich habe da nämlich auch schon mal drüber nachgedacht und ich finde ganz häufig, dass Titel und Cover echt irreführend sind vom Buch. Ja. Das nervt mich schon lange. Ja. Hier, Mondschau, okay, das spielt halt da, von daher lasse ich das jetzt mal durchgehen.
Aber es sieht toll aus.
Ja, das Cover, das ist schon schön gemacht.
Ne? Ja, finde ich auch. Aber apropos Buchcover. Es geht ja nicht um mein Buch, was am 24. Juni erscheint.
Nein.
Aber da ist ein Lavendelfeld vorne drauf.
Ach,
ich habe immer gesagt, ich schreibe bei Provence-Krimis und will da nie, dass da ein Lavendelfeld.
Und dann ist da ein Lavendelfeld drauf.
Und ich wollte
voll
das
abgefahren.
Und vor allem, das Buch spielt im Spätsommer, da gibt es gar keinen Lavendel mehr. Und nee. Dieses Lavendelfeld hat mit dem Buch nichts zu tun.
Ja.
Das liegt daran, und das ist eigentlich mal eine interessante Information für alle Leute, die schreiben oder sich mit Büchern beschäftigen, du hast keinen Einfluss aufs Cover.
Was?
Nein. Auch nicht auf den Titel.
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der große Steffen Kopetzky keinen Einfluss hatte auf das Buch, wie es von außen aussieht.
Auch der wird eine Mail bekommen haben. Lieber Herr Kopetzky, ich hoffe, Ihnen gefällt das Cover genauso gut wie uns.
Und dann kriegst du gerade mal ein Cover. Also das du kriegst nicht mal fünf.
Doch, das kriegst du schon und dann kannst du deine Meinung äußern.
Aber der große Steffen Kopetzky kriegt dann bestimmt auch fünf Vorschläge.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ich bin ja auch kein Steffen Kopetzky.
Das hat er abgesegnet, 100 pro.
Ja, ich hätte das auch abgesegnet.
Weil mit dem großen Steffen Kopetzky kannst du nicht alles machen.
Nein.
Da kannst du
und mit T.C. Boyle auch nicht. Und da frage ich mich, warum sieht das Cover so aus? Es erklärt sich, wenn man das Buch liest.
Das ist ein Schimpansenfoto.
Ja, genau. Sehr
also,
gut,
ja, das sieht man doch.
Sprich mit mir, heißt ja das Buch. Und ich würde sagen, das gehört zu dem Besten, was ich in diesem Jahr gelesen habe, bisher.
Du bist ja auch ein bisschen befangen, ne? Muss man ja auch mal sagen.
Bei T.C. Boyle, also, ne?
Ja, T.C. Boyle.
Ja, ich bekenne mich, ich bin ein Fan von T.C. Boyle. Der hat mir mal, ich habe mal ein Interview mit dem gemacht, aber nur per E-Mail. Und ich hatte dann so
Wieso das denn? Wieso durftest du den nicht treffen?
Weil der in Amerika war und ich in Deutschland, in Dithmarschen.
Ja.
Und da hat er mir ganz ausführlich geantwortet.
Kann er dich doch mal einfliegen lassen oder so.
Und aber bei Frage 30 hat er dann geschrieben, das würde ihm jetzt zu viel sein. Aber es war nett, es war lustig geschrieben. So. Er hat dann immer lustig geantwortet auf diese E-Mails und so. Und ich habe mir ein paar Mal hin und her geschrieben. Und ich...
Saßt du dann früh morgens hier am Rechner und er spät nachmittags zu Hause? Oder
wie? Nee, E-Mail. Das kannst du ja irgendwann schreiben.
Ach so. Ich dachte, das wäre trotzdem so mehr oder weniger live.
Nein. Okay. Klar, vor Corona, da wusste man gar nicht, dass man das live machen kann.
Über wie viele Tage ging denn dieser E-Mail-Verkehr dann, wenn du 30 Fragen...
Zwei, drei Tage? Ihm war es zu viel.
Ja, ist ja auch eine Frechheit, 30 Fragen. Also erstmal entschuldige bitte.
Ich bin Journalist, der kann auch immer wegstreichen, wenn man will. Also in jedem Fall, ich habe eigentlich fast alles gelesen von T.C. Boyle. Und dies hier ist, würde ich sagen, das beste TC.
Ja, das sagen Bands auch über sich, die es seit 30 Jahren gibt, Depeche Mode. Das ist wirklich, wirklich jetzt, das ist unser bestes Album, was wir je gemacht haben. So klingst du gerade.
Mit Depeche Mode.
Weil die gibt es halt schon so lange.
Ja, TC Boyle auch.
Ja.
TC Boyle hat mir übrigens erzählt, in diesem E-Mail-Interview, oder habe ich das irgendwo gelesen, weiß ich auch nicht mehr. Der hat erzählt, der fängt an zu schreiben und weiß überhaupt nicht, in welche Richtung das geht.
Der schreibt einfach drauf
los. Der schreibt einfach los. Der weiß selbst nicht, was passiert.
Das könnte ich gar nicht.
Ich auch nicht. Unmöglich. Aber so kannst du natürlich auch kein Krimi schreiben.
Nee, da musst du schon genau wissen, was. Ja. Krimis lese ich auch gar nicht.
Nee, aber meine schon, oder?
Deine lese ich, weil was ich an deinen Krimis so toll finde, das ist nicht so ein abgewichster, durchgeknallter Ermittler, der irgendwie so viele Probleme hat, dass der eigentlich in der Klapse sein müsste, anstatt draußen rumzulaufen und irgendwelche Leute zu fangen. Und das ist bei dir ganz anders. Das ist ja einer, der, das finde ich ja echt gut, das ist ja einer, der richtet sich gerade, ja, bei uns sind ein paar Enten.
Wir werden Entenbilder posten die nächsten Tage.
Ja,
damit ihr einfach mal seht, unter welchen erbärmlichen Bedingungen wir hier unseren Podcast aufzeichnen.
Ganz schlimm. Wir werden
nicht
geschützt.
Die haben uns angegriffen.
Ja.
Die haben deine Jacke kaputt gemacht.
Die haben
sie
meine
wollten
Jacke,
Pommes
genau.
haben.
Ja, und das alles. Nee, aber das finde ich halt an deinem Ermittler so gut. Das ist irgendwie ein ganz cooler Typ. Und der ist ja gerade dabei, der war ja in Paris, hat gesagt, Paris ist mir alles viel zu nervig irgendwie. Und der ist ja gerade dabei, sich in der Provence ein neues Leben aufzubauen. Das ist ja mal der totale Gegenentwurf zu diesen ganzen Vollidioten, die in irgendeiner düsteren Bude in Stockholm oder Malmö oder wo auch immer hocken und wo gar nichts, also wo es da auch den ganzen Tag düster ist.
Mich nerven an Krimis, wenn ich 100 Seiten Ermittlungen lesen muss. Oder so CSI-Zeug und so. Ich weiß, es gibt ganz viele Fans davon, aber das ist gar nicht meins. Ich will die Leute kennenlernen. Ich will wissen, warum hat denn der das gemacht?
Ja, zum Beispiel.
Ja, ne?
Ja. Ich brauche nicht diese zerstörten Menschen ständig, die ermitteln. Das
ja.
Aber egal. TC Boyle.
Soll ich erzählen? Sollen wir mit TC Boyle anfangen?
Ja, ich kann auch anfangen.
Ja, wie du hier schon mit den... Wie du scharst. Weil du auch so ein gutes Buch hast, ne? Kannst du das schon mal sagen?
Ja,
worum geht's?
Ach so, ja, genau.
Einmal nur so kurz, worum es geht?
Ja, kurz, worum es geht. Also Mondschau ist von Steffen Kopetzky, ist ein Roman. Da kann ich jetzt verstehen, wenn man sagt, oh nee, also gerade deswegen will ich das nicht lesen. Ne?
Ja.
Weil wir sind ja alle, haben ja jetzt alle mitbekommen, Corona rauf und runter. Wenn du das Radio anmachst, kannst du es gleich wieder ausmachen. Mir geht es jedenfalls so, es ist sehr, sehr viel Berichterstattung über Corona. Man hat das ja schnell über. Und wenn man dann noch um die Ecke kommt, hier, Mondschau, musst du lesen, da geht es nämlich auch um eine Epidemie und von 1962 und so weiter.
Ach, tatsächlich?
Ja, es ist wirklich so. Also Mondschau handelt von einer Epidemie, von dem Ausbruch der Pocken. Die Pocken, das ist ja eine ganz ekelhafte,
ganz schlimme
Krankheit, Epidemie, sagen wir es mal so.
Ich bin ja noch gegen geimpft worden als Kind.
Ich weiß es gar
so
nicht,
alt bin ich.
Ob ich dagegen geimpft worden bin.
Ich habe noch eine Narbe davon.
Ehrlich?
Mhm.
Ich glaube, wir sind alle gegen Pocken. Das ist doch die Narbe am Oberarm.
Genau.
Irgendwie.
Hast du das auch?
Ich glaube, ich habe die auch, ja. Auf jeden Fall, das ist genau die Geschichte. Also 1962 ist diese Pockenepidemie nochmal ausgebrochen. Und zwar in diesem kleinen Ort Mondschau. Und darüber schreibt Steffen Kopetzky. Es ist also eine wahre Geschichte und Kopetzkys Stärke ist es, offenbar so vergessene Geschichten wieder auszugraben und die auch mit anderen Storys noch so miteinander zu verweben. Bei ihm ist die Nähe zur Realität, die ist sehr eng. Das Buch ist einfach, kann ich vorweg sagen, es ist sensationell. Ich war von der ersten Seite an... Ich habe, also um es kurz nochmal anders zu erzählen, ich habe eine Kritik gehört im Deutschlandfunk, Büchermarkt, glaube ich, heißt das da, ne?
Ja, 16 Uhr, ne?
Ja, genau. Ja. Und das war eine entfesselte Kritik über dieses Buch. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, also warum nicht, dann lese ich das jetzt mal.
Ja.
Und mir ging es genauso. Ich hab das aufgeschlagen, habe angefangen zu lesen, weil du wirst gleich in so einen Fall so reingezogen von so einem Mädchen, das sich angesteckt hat und jetzt ins Krankenhaus gebracht wird. Und das ist alles ganz dramatisch. Und ich habe wirklich in einem Rutsch die ersten 100 Seiten einfach mal so weggelesen. Da ist natürlich klar, das Buch, das werde ich zu Ende lesen, weil das hat Kopetzky, dieser Autor, einfach geschafft.
Aber es geht um eine Epidemie, also um die Pockenepidemie.
Ja, genau, es geht um die Pocken, die sind halt da ausgebrochen, in Mondschau in der Eifel, da ganz kleiner Ort, aber da ist eben halt, da gibt es auch eine Fabrik, die stellen so Hochöfen her für die Stahlindustrie und die machen ja auch viel im Ausland so, das sind ja halt die Leute, die dann auf Montur gehen. Nee.
Montage. In ihrer Montur, das wolltest du sagen.
Die gehen in ihrer Montur auf Montage. Und hier war das eben so, da kam eben einer aus Indien zurück und der hat das mitgebracht, mhm, und hat sich da irgendwie in Indien angesteckt. Und die Pocken, das
mit
ist
mit so einer Mutante auch dann.
Nee, also das ist halt richtig, also na gut, das Pocken, mhm, made in, ja, India, keine Ahnung, ob das, ja, eine Mutante jetzt ist oder, ja, was. Auf jeden Fall hat er sich angesteckt, ist nach Hause gekommen und hat wirklich noch andere Leute angesteckt, das ging rasend schnell. Und das ist eben halt genau das, wir kennen das von Corona, vieles in diesem Buch kennen wir jetzt eben halt, weil wir das alles mitgemacht haben, mhm, dass eben die Pocken auch durch die Luft schwirren, dieser Virus, und du musst nur irgendwo stehen, das ist hier auch beschrieben, am offenen Fenster im Krankenhaus stand eine, wollte nur wissen, was ist denn da unten los, und Kopeski beschreibt das, glaube ich, in der Luft lag noch etwas anderes.
Oh, ja, Gott.
Und die Frau, die am Fenster stand, ist daran gestorben.
Ist also nicht die Hauptperson?
Nein, nicht die Hauptperson.
Da vorne ist ja ein Liebespaar, kann man das so sagen?
Genau, das in dem Buch ist auch eine Liebesgeschichte, wie es sich gehört. Mhm. Die Verlage wollen das ja, wenn du ein Buch schreibst. Ne,
ja, ich eigentlich auch.
Ist bei dir ja auch
so. Ich mag das auch gerne, ja.
Ja, ich finde das auch gut, weil das gehört irgendwie, gehört ja dazu. Eigentlich lesen wir ja alle Liebesromane, ne? Kann man das eigentlich so sagen?
Ich, ja, glaube, also wenn ich das auf T.C. Boyle beziehe, gleich eine Liebe zwischen einem Affen und einer Frau, kann ich gleich genauer drauf eingehen.
Ist das legal?
Aber im Grunde stimmt das. Das löse ich später auf.
Nee, also Monschau ist, das sagt das Cover ja, eine Liebesgeschichte. Ich glaube, deshalb haben sie auch das Cover gewählt, weil du nimmst das in die Hand und denkst so, oh, ist das schön fotografiert.
Ja.
Und da sind zwei, die sind einander zugewandt. Ihr Blick geht so ins Leere, so ein bisschen so verträumt, große, offenbar braune Augen, leicht unreine Haut.
Pocken.
Aber ja.
Wirklich?
Nein.
Okay.
Aber Man sieht es so und denkt so, schön, irgendwie schönes Cover, könnte ich mal lesen. Komischerweise, an dem Buch finde ich ja komisch, dass man doch recht wenig mitbekommt, worum es da eigentlich geht. Und vor allem die Zitate da hinten drin von der Frankfurter Rundschau, mhm, und von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ne? Ich meine, wenn die irgendwas gut finden, die beziehen sich auf andere Romane von ihm. Also gar nicht über
das. Ja, aber das ist ja immer so. Das steht bei meinem Buch hinten auch drauf.
Echt?
Ja, natürlich. Was sollen sie machen? Wenn du das veröffentlichst, gibt es ja keine FAZ-Kritik zum Beispiel.
Ja, so. aber ist das nicht so, dass man irgendwie prominente Stimmen auch einkauft? Die sagen, hier, kannst du mal irgendwie sagen, irgendwie
brillant. Man kann die fragen, so, wie findest du mein Buch? Nee, aber das ist immer auf, Stefan Kopetzky ist ja ein riesengroßer Name, er ist ja ein Superstar.
Ja.
Kann man das so sagen? Ja.
Ja, also sein Roman Propaganda war ja, das haben ja alle irgendwie auch rauf und, ja, runter besprochen.
Ja.
Ich hatte da ein bisschen vor zurückgeschreckt, dass, aber auch das wieder so eine versteckte Geschichte, die Schlacht im Hürtgenwald, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, mhm, wo 65.000 Menschen gestorben sind, Amerikaner, Deutsche, mhm, also eine wahnsinnige Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Und fast vergessen, komischerweise. Also das finde ich auch so merkwürdig. Ne? Du schaltest ja den Fernseher an und du hast ja jeden Tag Hitler.
Ja.
Hitlers Helfer, Hitlers Generäle, Hitlers Praktikanten,
ja,
Hitlers Frauen, Hitlers Onkel, Hitlers Tanten. Jeden Tag gibt es irgendetwas.
Ja.
Ja. Und aber diese Schlacht im Hürtgenwald, da muss erst so ein Kopetzky kommen und das mal ausgraben. Beziehungsweise ganz anders. Das ist dann auch wiederum der Weg zu Monschau. Bei dieser Schlacht in Hürtgenwald gab es einen deutschen Arzt. Der ist da hingegangen und hat, das ganz krass verkürzt jetzt, hat, mhm, dafür gesorgt, dass es Kampfpausen gibt, wo er halt die Verletzten einsammeln lassen kann. Die Verletzten, mhm, und Verwundeten. Und es war ihm scheißegal, ob das Amerikaner sind, ob das Deutsche sind. Er hat gesagt, so, ihr holt die jetzt vom Feld und ich sorge dafür, dass die hier verarztet werden. Und dann könnt ihr ja weitermachen mit eurem Scheiß da. Mhm. Und es waren merkwürdigerweise amerikanische Soldaten, so Veteranen, die irgendwann gesagt haben, ey Leute, damals in Deutschland, da gab es so einen Arzt, das müsst ihr mal rauskriegen, wer das war. Der hat uns damals versorgt, das ist für uns ein echter Held.
Mhm.
Und dann ist dieser Arzt, Hürtgen heißt er, der heißt nicht Hürtgen, der heißt so Stüttgen.
Ja.
Ist dann nach Amerika geflogen und wurde da hoch geehrt,
mhm,
als ein Held sehr geschätzt von den amerikanischen Soldaten. Also der ist also nicht von Deutschen irgendwie, hat da nicht irgendwie, was weiß ich, dass mal der Bundespräsident gesagt hat, hier, ich habe übrigens rausbekommen, da gab es so einen tollen Arzt und die müssen wir mal ehren. Nein, das waren die Amerikaner. Also dolle Geschichte. Und Monschau, das ist jetzt nicht so eine monströse Schlacht natürlich, aber das ist wieder so eine vergessene Geschichte über eine Epidemie. Und er hat halt diesen Riecher gehabt, hat gesagt, das ist eine dolle Story, weil das passt ja wie die Faust aufs Auge jetzt gerade, die muss ich jetzt erzählen. Und das erzählt er da drin.
Und diese beiden, die spielen darin eine Hauptrolle.
Ja, genau. Also es geht um, jetzt sind wir doch bei, bleiben wir bei meinem Buch, ne? Oder
ja,
erstmal?
Natürlich, du hast ja schon angefangen. Ja. Seit 10 Minuten oder so.
Nee, es geht da um nochmal um diesen Stüttgen.
Ja.
Der also,
ach so, das zieht sich fort.
Ja, okay. also Kopetzky hat diesen jetzt nochmal gegriffen und hat gesagt, so, um den Strich jetzt noch eine Geschichte.
Ach.
Diesen Stüttgen gab es ja also wirklich und der hat auch wirklich in Monschau diese Epidemie quasi bekämpft. Also ist eben halt als Dermatologe, ist da hingegangen, hat gesagt, okay, ich kümmere mich drum. Der hat auch in Indien in einem Ort die Pocken quasi von diesem Ort ferngehalten oder eben halt hat dafür gesorgt, dass der Ort da durchkommt. Und deshalb ist er jetzt also auch nach Monschau gegangen. Günther Stüttgen, genau. Mhm. Und hat einen jungen Assistenzarzt dabei, das ist ein Grieche. Und dieser Grieche, der heißt, jetzt muss ich aufpassen, Nikos Spyridakis heißt er.
Mhm.
Das war der einzige Assistenzarzt, der freiwillig damit gegangen ist. Alle hatten Angst, weil Pocken ist wirklich fies.
Ja, also,
ist
eine schlimme Krankheit.
Also da sind wir mit Corona noch gut bedient. Ja. Also ich sag mal so, klar, natürlich, wir denken alle an die beatmet werden müssen oder auch qualvoll gestorben sind. Aber mein Eindruck ist, dass Pocken, dass viele Menschen, viel, viel mehr Menschen das haben und dass das viel unangenehmer ist, wenn du das hast.
Mhm.
Ich kann ja mal eben kurz vorlesen, wie man sich das vorstellen muss. Oder ist das, ich glaube, das ist ungerecht, beides miteinander zu vergleichen. Irgendwie ist ja beides schlimm. Ne?
Ja, man denkt das immer. Man hat das ja auch oft gehört, dass die spanische Grippe schlimmer gewesen sein soll. Und von der Pest wollen wir ja gar nicht reden. Die Pest war ja noch was ganz anderes.
Ja.
Nur trotzdem, wir leben halt jetzt und wir haben das alles so mitbekommen. Und dann ist das natürlich immer schwierig, finde ich auch. Aber einfach, um mal eine Relation zu haben, was Pocken gemacht haben. Und es ist ja nicht umsonst, dass alle Kinder damals auch direkt dagegen geimpft worden sind.
Ja.
Das hat ja einen Grund gehabt. So.
Genau, also jetzt gibt es so eine Szene, wo also dieser Günther Stüttgen und sein Assistenzarzt, die sitzen jetzt zusammen im VW Kiefer. Es wird übrigens wahnsinnig viel geraucht.
Mhm.
Also es gibt auch Konferenzen, Sitzungen, ne, da beschreibt Kopetzky oft, da geht man durch die Tür durch und es muss die Hölle gewesen sein.
Nicht gegen so eine Rauchwand.
Ja. Und die beiden sitzen jetzt also im Käfer und der Stüttgen schilderte Nikos die weiteren Symptome des zweiten Stadiums. Er beschrieb, wie sich am dritten Eruptionstag auf der Spitze der Knötchen Bläschen bildeten. Also du hast Knötchen am ganzen Körper oder eben halt nur an den Schienbeinen oder nur auf der Brust oder im Gesicht. Ne? So, und wie sich auf der Spitze der Knötchen Bläschen bildeten, welche bald erhärteten, perlmuttartig glänzend und sich wie tief in der Haut liegende Hagelkörner anfühlten. Einmal habe er, natürlich unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen, einem Kranken in Bombay über den Arm gestrichen. Jedes einzelne Körnchen habe man fühlen können. Jedes ein wie von einem bösartigen Genie implantierter Fremdkörper. Sobald sich diese tief in der Haut liegenden Körner zeigen, lassen auch die übrigen Beschwerden nach, speziell die Kopf- und Kreuzschmerzen, die ich Ihnen geschildert habe. Damit geht das Eruptionsstadium zu Ende. Und es wird also auch beschrieben von Menschen, die sich also permanent kratzen müssen, weil es einfach wahnsinnig juckt. Und das Schlimme ist auch, dass auch das Gesicht befallen wird und furchtbare Narben zurückgelassen werden. Also gerade für jeden Menschen, aber für Frauen besonders schlimm, weil stell dir mal eine Frau vor mit Narben im Gesicht.
Naja, kann auch ein Mann.
Für einen Mann auch furchtbar.
Ja, ja.
Aber das sind halt die Pocken. Ne?
Es gab doch auch schwarze Pocken, oder? Ich kenne immer.
Ja,
so,
in Indien. Das,
ach so, okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Trotzdem einmal zu der Liebesgeschichte.
Ja.
Ist das ein Arzt oder ist das...
Genau, also das ist der Grieche, dieser...
Ach so.
Der wird untergebracht in einer Villa.
Mhm.
Und zwar von dieser Firma, die es da gibt. Das sind so, hatte ich ja schon gesagt, das sind so Werke, so eine richtige Industriefirma, die so Stahlöfen herstellen für die Stahlindustrie, die da noch recht erfolgreich sind und größte Arbeitgeber der Region da. Und in dieser Villa wohnt auch die Alleinerbin dieser Werke. immer wenn er abends nach Hause kommt, dann hört er durch die offene, durch ihre Tür, hört er so Jazzmusik. Sie hört also Jazz. Mhm. Ja, genau. Und jetzt, sie studiert in Paris.
Ja.
Und ist jetzt eben halt da in die Werke gekommen. Und klar, große, weite Welt, Paris, junge Frau. Natürlich hört die Jazz. Ich habe mich auch gefragt, wieso hörten die eigentlich Jazz? Ich meine 1962.
Naja.
Ja.
Ey, das war eine große Jazzzeit.
Ich hatte ja eher das Gefühl, das war eine große Schlagerzeit. Aber...
Ja, natürlich. Es war auch eine Aufbruchszeit. Es waren auch die Beatles, es waren die Doors. Es war das ja auch alles. Ja.
Ja, das stimmt. Aber ich habe mal nachgeguckt in den Charts zum Beispiel. Okay, Let's Twist Again war in den Charts.
Hast du gemacht.
Ja.
Und du bist ja vorbereitet.
Ja, ich wollte mal gucken, was waren da so musikalisch sind, weil da kommt ja auch so der Künstler Steffen Kopetzky durch. Ne? Natürlich hört seine Hauptdarstellung, natürlich hört sie Jazz. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der Autor, der sich das so wünscht. Er selber, ich hab ihn ja so ein bisschen auch gesehen, ne? Also auch bei Fernsehauftritten. Er hat irgendwie auch so, er inszeniert sich auch selber so als Künstler irgendwie.
Ja.
Da auf diesem Foto sieht man das nicht. Da hat er, glaube ich, seine langen grauen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Mhm. Also das ist eigentlich echt ein cooler Typ so. Ne?
Ja, ja.
Aber jetzt so, wenn du ihn im Fernsehen siehst, er hat immer so eine irgendwie, was ist denn das für eine Mütze? So eine Künstlermütze auf dem Kopf. Wenn ich so, ja, Herr Kopetzky, Sie sind ein großer Künstler. Wir haben es verstanden.
Schal um.
Ja, genau. Ja. Nee, aber in den Charts waren so, war auch so zwei kleine Italiener.
Ach so.
Zum Beispiel, oder Katharina Valente war noch ganz groß und Nana Mouskouri war auch in den Charts.
Ja, aber die lebten ja nicht alle davon. Also klar, das waren dann die Charts jetzt. Wir haben ja auch unsere Musik und das hat mit den Charts jetzt nichts zu tun.
Nee.
Also die Platten, die ich kaufe, sind nicht in den Charts.
Ja klar, das war mir natürlich auch klar. Mir ging es auch darum, dass ich sage das auch deshalb, weil Steffen Kopetzky seinen Roman so einordnet, in welcher Zeit war das eigentlich. Und,
ja.
Und er stellt natürlich da, ja, da war die Kuba-Krise, Mauer wurde, also die großen politischen Szenarien hat er natürlich,
ja.
Muss man ja als Autor, der ernst genommen werden will, muss man das natürlich so auflisten.
Aber ich mag das auch.
Ja, ich finde das auch gut, weil dann wird man da nochmal dran erinnert. Man hätte ja auch sagen können, hey, ich habe mal in den Charts war übrigens gerade dies und das und jenes. So.
Ja.
Nana Mouskouri war auch in den Charts 1962, ganz weit oben. Das war übrigens,
weißt du... Das passt ja hier, Griechen, ne?
Ja, ja. Ja, genau. Mhm. Aber wird hier gar nicht erwähnt. Aber die war übrigens, da habe ich dann noch nebenbei gelesen, das fand ich auch ganz, ganz, ganz interessant. 2015 war Nana Mouskouri nach Madonna...
Ja.
Die erfolgreichste Sängerin weltweit.
Ach komm.
Nana Mouskouri. Nicht Lady Gaga oder so. Nana Mouskouri nach Madonna 2015.
Wo hast du das denn her?
Ja, das habe ich aus dem Netz.
Wo man ja vorsichtig sein
muss. Ja, da muss man vorsichtig sein. Ich habe das jetzt einfach mal geglaubt. Und also dieses Liebespaar, sie hört Jazz. So, und er kommt immer nach Hause und hört also, oh, da hört ja einer Jazz. Mhm. Die hört ja Jazz, wie cool ist das? Mhm.
Darf ich kurz was sagen?
Ja.
Weil du das gerade mit Nana Mouskouri, ich habe mal, ein guter Freund von mir, der arbeitet bei einem großen Musikverlag. Oder arbeitete bei einem großen Musikverlag. Und das war diese Zeit, wo U2 so groß war. Und dann meinte ich, ey, ihr müsst euch ja hier mit den Rechten dumm und dämlich verdient haben. Und meinte, wie bitte? Nee. Unser Geld verdienen wir mit dem Ententanz.
Wirklich?
Oh Gott, ja. Oh Mann.
Ja.
Ja,
also, okay, entschuldige.
Also
musste raus.
Sie hört Jazz und unser Grieche, der liebt diese Musik auch und wer natürlich weiß, er weiß, da ist also auch diese junge Tochter, sie ist so Anfang 20 irgendwie, also hat so einen Bubikopf, so einen blonden Bubikopf irgendwie und er findet diese Frau, also er ist halt neugierig und überlegt sich schon und sie weiß auch, hey, hier ist irgendwie so ein Arzt irgendwie, ach, da ist er ja, sie hat ihn irgendwie schon gesehen und lässt ja manchmal auch die Tür mit Absicht so offen, damit er irgendwie so ihre Musik auch so hört. Also sie ist auch schon, hat auch schon ein Auge so auf ihn oder Interesse irgendwie so, naja, und die beiden lernen sich halt so kennen. Er hat das auch so, die erste Begegnung wollte ich eigentlich vorlesen, ich merke, ich werde schon wieder viel zu lang, deshalb lasse ich das jetzt. Wenn er sie das erste Mal sieht, dann klingelt jemand anderes an ihrer Tür. Er hat schon die ganze Zeit überlegt, so,
ich jetzt spreche sie an.
Klingel ich da jetzt oder nicht? Und er nimmt sich das dann vor und ich schon draußen im Hausflur und will dann die Treppe zu ihr runtergehen. Da klingelt es an ihrer Tür und sie denkt, endlich, er ist es. Aber dann war das leider nur so ein Pressefuzzi, der bei ihr geklingelt hat, der noch eine ganz andere Geschichte will. Da geht es doch mal um was ganz anderes. Die Presse ist natürlich auch da vor Ort, ne? Weil Pocken und so weiter. Das ging auch durch die Presse, Spiegel und so weiter, Bild, Quick gab es damals noch.
Stimmt, alle, Quick, ja.
Alle lungerten ja, da ganzen, so im Ort da so
ja,
rum. Ne?
Ja, ja.
Und dann klingelt jemand anders. Und das ist aber der Moment, wo er sie zum ersten Mal sieht. Und das ist das hat mir auch gut gefallen. Diese kleine Szene, die Steffen Kopetzky da macht, du bist so mit dabei, ne? Du bist so mit in diesem Treppenhaus dabei, wie er da so verstohlen so runterguckt und sie dann so aus dem Türrahmen so mit dem Typen da kurz spricht, mit dem anderen, der da leider geklingelt hat. Und er sie dann halt das erste Mal so sieht.
Ja.
Das ist so die erste Begegnung quasi, nur weil ein anderer geklingelt hat. Das ist irgendwie ganz schön gemacht.
Ja,
so. Das
ist eine gute Idee.
Ja.
Ja. Das große Rauschen, das Tuckern, ist ein riesiges, das hier gerade vorbeifährt.
Wahnsinn, ne?
Wahnsinn, ja.
Ich mach mal ein Foto.
Ja, genau. Okay, und dann ist das ja in solchen Büchern immer so, also wenn ich jetzt so an Outbreak denke oder an andere Dramen, wir haben ja auch mal im Podcast hier Camus gehabt mit der Pest.
Ja.
Ne, als das losging mit der Pandemie, habe ich das nochmal gelesen. Das ist ja auch immer, Leute isolieren, abschirmen, sehen, dass sich das nicht verbreitet.
Genau.
Spielt das da auch noch
Rolle? Ja, klar. Das ist eben halt, ich habe ja schon gesagt, das ist hier passiert all das, was wir auch so kennen. Ne?
Ach so.
Also es gibt so eine Szene, wo halt der Stüttgen in so einer Konferenz ist, weiß ich jetzt nicht mehr, Kreisvorsteher, Landrat oder was auch immer.
Ja.
Und denen das halt so ganz trocken schildert. Das hat mich auch so an Drosten erinnert irgendwie so. Also Stüttgen ist so der Drosten, der jetzt
halt. Ich habe hier ein Paper, ein Pre-Paper.
Ja, genau. Wo er dann auch gefragt wird, ja, aber Sie wollen doch jetzt nicht etwa, dass wir unseren Karneval absagen. So. Ja, ach, ja doch.
Ja, genau.
Doch,
ja,
genau.
Ja,
den müssen Sie absagen.
Ja.
Und das ist echt, ne? Das ist genau das Gleiche. Und diese Quarantäne betrifft natürlich unser Liebespaar.
Mhm.
Und das ist total romantisch gemacht. Als ist halt jetzt immer so eine Gratwanderung und will man das jetzt alles verraten, ne?
Aber muss ja nicht. Aber das Gefühl für dich.
Ja, das hat Steffen Kopetzky total romantisch inszeniert, die beiden. Also sie muss dann auch, also sie, ihr Plan war ja eigentlich, sie will ja auch schreiben. Sie ist auch eine, die Journalismus studiert hat.
Ja.
Und sie will sich so à la Valra, will die sich in dieses Krankenhaus, was auch in der Quarantäne ist, wo ein schwer erkranktes Mädchen drin liegt, da will sie eigentlich rein, um eben halt so Valra-mäßig aus dem Inneren der Katastrophe zu schreiben.
Ja.
Und sie wird aber abgelehnt. Und dann geht sie halt nochmal da rein, um nochmal mit dem Arzt zu sprechen. Den kennt sie irgendwie. Und sie will auch so ein bisschen, ne, hier übrigens, ich bin ja übrigens die aus der Firma und so größter Arbeitgeber. Na, wollen sie ja nicht hier so. Und er behält sie auch wirklich da, muss sie aber in Quarantäne stecken, weil sie als Kind schwer an Polio erkrankt ist. Das heißt, sie ist vorerkrankt, ne? Das kennen wir ja auch.
Ja,
so.
Genau.
Und deshalb muss sie jetzt in dieser Klinik bleiben, irgendwo in einem Dachzimmer und kommt da nicht mehr raus. Und der Arzt kommt immer in so einem ganz Gummikörperanzug zu ihr rein, um sie zu untersuchen.
Ach du Schande.
Und sie muss also irgendwie lebend aus dieser Nummer raus. Und deshalb muss sie da drin bleiben. Dabei haben die beiden sich gerade richtig kennengelernt. Und eigentlich steht da noch ein Date aus. Und keiner der beiden weiß jetzt, ja, wie ist denn jetzt mein Stand da bei dem anderen? Und liebt er mich, liebt sie mich und so. Und sie finden aber, also Kopetzky macht das super romantisch. Ich sag jetzt nicht wie.
Ja.
Müsst ihr selber lesen. Das ist wirklich, wirklich lesenswert. Allein schon die Geschichte.
Wenn wir jetzt über dieses Buch vor 3 Jahren, also hätte es da gegeben, vor 3 Jahren gesprochen hätten,
Da
hätte man an eine düstere Utopie gedacht, an irgendetwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann.
Ja.
So, und jetzt ist aber alles so, dass so ein Ganzkörperanzug, guck dir die Bilder an aus den Kliniken von den verzweifelten Ärzten, die versuchen da die Leben zu retten. Die haben auch immer die Betroffenen haben gar keinen Kontakt mehr zu irgendeinem, keinen menschlichen Kontakt mehr. Die haben nur noch diese in Gummianzügen gekleideten Ärzte und Schwestern vor sich. Also,
er arbeitet so, und dieser Assistenzarzt zum Beispiel, der bekommt so einen Stahlarbeiteranzug, mhm. wie die das halt haben, um, ne, wenn sie da wenn sie das Eisenerz da zum Schmelzen bringen und so weiter. Damit läuft er rum, um die Leute zu untersuchen und genießt das auch. Das ist sehr anstrengend, aber er ist halt auch Schwimmer, also er findet das irgendwie, ihm macht das gar nicht so viel aus.
Ja.
Und er ist eben halt derjenige, der entscheidet, okay, die Symptome sind so und so und so, der muss jetzt in Quarantäne, auch wenn sie hier in der Firma arbeiten, tut mir ja leid, so ungefähr. Also das ist eben halt, der ist da an vorderster Front. Bei Albert Camus haben wir es ja, da ist ja aus Sicht eines Journalisten, ne?
Ja.
Hier ist das eben halt geschrieben aus Sicht des Assistenzarztes. Mhm. Ne? Und eben halt über allem steht so dieser Stüttgen, der jetzt gar nicht mal so den großen Raum da einnimmt, würde ich mal sagen, sondern es geht eben halt mehr um den Griechen, um die Vera, die beiden, die sich da nahe kommen, also die Liebesgeschichte. Mhm. Aber es ist eben halt, der ist da an vorderster Front. Bei Albert Camus haben wir es ja, da ist ja aus Sicht eines Journalisten. Ne?
Ja.
Hier ist das eben halt geschrieben aus Sicht des Assistenzarztes. Mhm. Ne? Und eben halt über allem steht so dieser Stüttgen, der jetzt gar nicht mal so den großen Raum da einnimmt, würde ich mal sagen, sondern es geht eben halt mehr um den Griechen, um die Vera, die beiden, die sich da nahe kommen, also die Liebesgeschichte. Mhm. Aber es ist eben halt der Roman, das ist jetzt eben halt nicht nur große Katastrophe, Pocken und mittendrin eine Liebesgeschichte und am Ende sind alle glücklich, sondern Kopetzky ist halt einer, der auch eben halt sehr viel Geschichte wieder mit reinbringt,
ja.
der noch ganz andere Aspekte damit reinbringt, dass du eben halt so Sachen erfährst, wo du denkst, Wahnsinn.
Ja.
Also wusste ich ja gar nicht, dass das. Na, das ist auch so ein bisschen Industriekrimi, weil es geht um eine Firma. Sie soll diese Firma alleine übernehmen.
Da ist irgendwie alles drin.
Ja, es gibt einen Generalmanager, der da seine eigenen Spielchen noch treibt, der hochgradig drogenabhängig ist, der so ein Köfferchen bei sich hat mit verschiedenen Ampullen, damit er irgendwie.
Alles für sich selbst.
Ja, damit er wach bleibt, damit er schlafen kann, damit er irgendwie, was weiß ich, was durchstehen kann, damit er seine Nerven im Griff hat und so weiter. Es geht noch um Wirtschaftsintrigen. Es geht um, wie gesagt, auch um viel Geschichte. Es geht auch nochmal um die Deutschen auf Kreta. Auch nochmal eine Geschichte an sich, weil der Assistenzarzt kommt ja daher. Das ist ein Kreter. Mhm. Der kommt daher und dann macht Kopetzky noch den Bogen dieser deutschen Geschichte auf Kreta, wie da mal Fallschirmjäger abgesprungen sind, zu Tausenden erschossen worden sind schon aus der Luft, weil die Alliierten den Angriff schon erwartet hatten und so weiter und so fort. Und Maori waren auch auf Kreta und haben gegen die Deutschen gekämpft, wo ich dann denke, was? Habe ich auch noch nie gehört, das ist ja irre. Nee. Also was machen Maori denn bitte auf Kreta, um gegen die deutsche Wehrmacht irgendwie?
Ja, keine Ahnung, habe ich auch nie gehört.
Also voller Wahnsinn. Und das ist eben das, was das Buch auch nochmal so lesenswert macht, diese ganzen anderen Aspekte. Mhm. Und du lernst unheimlich viel, du staunst immer wieder, was es noch für Geschichten gibt. Du staunst allein schon über diese Geschichte, die Kopetzky da ausgegraben hat. Und es ist so mitreißend, es ist so spannend geschrieben auch einfach. Ne?
Also totale Empfehlung, merke ich.
Totale Empfehlung. Ja. Bevor ich das vergesse, ich hab noch ein Quiz wieder für dich.
Oh ja, das habe ich ja geliebt jetzt. Ach, da bin ich ja nicht
drin. Ja, ja, okay. Also,
ja.
Wir sind ja im Jahr 1962.
Ja.
Kopetzky fand das ja viel schöner, über Jazz zu schreiben und so weiter.
Ach, wird wieder Musikquiz?
Und auch über Karnevalsmusik übrigens. Die beiden besuchen noch illegalen Karneval. Das ist auch eine Schlüsselszene in diesem Buch. Aber ich hatte ja schon gesagt, also musikalisch 1962 war ja echt ein sehr, sehr spannendes und interessantes Jahr. Die Rolling Stones zum Beispiel hatten sich gegründet.
62.
Also die waren schon aufgetreten, aber das war halt ihr, so das war ihr Anfangsjahr 1962. Eric Clapton betrat mit den Yardbirds die Bühne.
Ja, ja, kenne ich.
Aber welche große Band unterschrieb in dem Jahr ihren ersten Plattenvertrag? Ich gebe dir wieder vier Möglichkeiten, oder willst du gleich raushauen?
Nee. Vier Möglichkeiten.
Vier Möglichkeiten. Waren es The Who, die Beatles, The Doors.
Habe ich befürchtet.
Oder Led Zeppelin. Das ist beides ja ähnlich, aber ich habe mir gedacht, komm, du bist also so ein großer Musikfreak.
Ja.
Mit dir kann ich das ruhig machen.
Ja, ist gut. Nee, es macht ja Spaß. Also, ich würde mal sagen, Led Zeppelin waren später. Die waren 70er. Und es ist ja so peinlich, ne? Bei den Beatles Ich hatte befürchtet, dass du die mit aufzählst. Und ich liebe die Beatles. Ich habe meine Tochter ist nach einem Beatles-Song benannt. Und ich weiß nicht genau, wann die eigentlich ihr erstes Album gemacht haben. Aber das könnte dicht dran sein. The Who waren auch, glaube ich, ein bisschen später. Mit Talking About My Generation war, glaube ich, späte 60er. Und die Doors haben sich auch zu der Zeit... Ich sage jetzt die Beatles und bin mutig. Puh. Falsch, ne?
Lass uns anstoßen.
Richtig?
Du bist ein ganz großer.
Danke. Boah, hätte man sich jetzt blamieren können.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Die Beatles und ich glaube, ich, glaub, ich hätte es nicht gewusst. Also, weil für mich wären die Bands jetzt zu ähnlich gewesen. Aber Led Zeppelin hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen weiter nach hinten gepackt. Aber die Beatles hatten bei Polydor ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben.
Komm, halt
und sie nach. Und sie mussten ihren Drummer Pete Best mit Ringo Starr ersetzen.
Genau, das weiß ich.
Weißt du warum? Ich weiß das gar nicht. Warum denn überhaupt? War Pete Best so schlecht?
Wollte der nicht? Nee, der war, ich glaube, der war nicht so gut.
Echt? Elvis war noch in den Charts da mit Return to Sender.
Ah!
Hatte so ein Comeback-Hit. Der war eigentlich schon weg vom Fenster.
War er schon?
Ja, und er kam dann mit Return to Sender. Kann man nochmal wieder. Und nochmal ums, von wegen, so kann man es auch einordnen. Ja. Ne? Da hat Kopetzky anders gemacht. Aber zum Beispiel, ein ganz großer Künstler brachte ein Kunstwerk, ein weltberühmtes Kunstwerk heraus, über das alle damals nur den Kopf geschüttelt haben. Heute ist es Kult.
Wird es auch Multiple Choice? Oder ist das gar kein Quiz?
Nee, habe ich jetzt nicht.
62?
Ja. Großes Kunstwerk, wo man auch heute sagen würde, hä, wieso ist das denn ein Kunstwerk? Wieso soll das denn ein Kunstwerk sein? Aber ist es halt. Es ist halt Pop-Art heute. Er ist einer der Begründer. Oh Gott, er
hätte... Andy Warhol.
Genau.
Die Banane, oder?
Nein, die Suppendose.
Die Suppendose.
Aber jetzt habe ich noch einen Quiz für dich.
Oh ja.
1962
ja.
ist auch das Jahr, in dem, hat Kopetzky auch nicht geschrieben, verstehe ich überhaupt nicht, ist doch so wichtig.
Ja.
Ist doch so wichtig, dass
du hast, man... Du hast dieses Jahr recherchiert.
Ich habe das Jahr durchrecherchiert, weil ich denke, man kann das auch anders einordnen, alles. Man muss sich immer mit der großen Politik kommen.
Ja, ja,
genau. Aber ich bin ja auch kein Autor, ich bin ja kein großer Autor wie Steffen Kopetzky. Weil das ist so wichtig zu wissen, dass 1962 erschien der erste James Bond.
Ach.
Ja.
Und der hieß?
Ja, wie hieß denn der jetzt,
hieß der Andreas? Denn,
ja. Ich gebe dir wieder vier Möglichkeiten.
Oh Gott! Am geilsten fand ich diesen Typen mit dieser Hand, diese Stahlhand.
Der Beißer.
Der Beißer.
Genau, das war. War das?
Das war später.
Ich glaube,
ne?
Das war Moonwalker. Hat er nicht so ein Stahlseil von so einer Seilbahn?
Ja, genau. Und wie das dann immer aufgebaut wird und so.
Okay, also,
oh Gott.
1962 erscheint der allererste James Bond. Wie hieß der? Diamantenfieber. Hieß der im Geheimdienst Ihrer Majestät?
Nein, der war... Warte mal.
James Bond jagt Dr. No? Oder hieß er der Spion, der mich liebte?
Nee, der war später. Also ich würde mal sagen...
Ich würde voll drauf reinfallen.
Mit Geheimdienst der Majestät, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
So denkt, so, man stellt dir vor, das ist es aber nicht.
Ja, genau. Das ist für mich der klassische erste Titel.
Ich muss mir auch ein Quiz überlegen für dich. Was hast du noch gesagt?
Diamantenfieber. Okay, im Geheimnis Ihrer Majestät.
Ich glaube, es ist Diamantenfieber.
Haben wir ausgeschlossen. Diamantenfieber, Jagd Dr. No oder Der Spion, der mich liebte.
Nee, ich sage Diamantenfieber. War der erste mit James Bond.
Bist du dir sicher?
Ja.
Warum?
Weil ich mal in einem James Bond Museum war.
Ach so.
Und ich mich erinnere, ich habe da mal gedreht in einem James Bond Museum. Und das war ganz, ganz cool gemacht, weil man da sich selbst quasi, dieser Anfang ist ja immer, dass er sich dann so in diesen Tunnel dreht und er schießt und dann läuft ja dieses Blut über den Tunnel. Und das konnte man dann nachstellen. Es gibt also legendäre Aufnahmen von mir, wie ich, das kann ich mal posten bei zweimal im Buch rein. Das habe ich da nachgestellt. Da kam ein alter, dicker Mann und hat auf Roger Moore gemacht. Stimmt, ne? Diamantenfieber?
Nein, ist es nicht.
Stimmt nicht?
Nein, oh, stimmt nicht.
Ja, nee, dann... Bleibt ihr jetzt auch langsam. Ich weiß, das ist Jagd Dr. Ist das richtig?
Ja.
Jagd Dr. No?
Ja. James Bond, Jagd Dr. Okay. No war der,
da
allererste,
okay.
war der allererste James Bond.
Da wurde.
Und weißt du noch, was das Kilo Spargel gekostet hat? Das war 62.
Natürlich. Wie, das fragst du mich jetzt wirklich? Weiß ich nicht, wahrscheinlich. 3 Mark.
Ja, nicht schlecht. 4 Mark.
4 Mark,
okay. Ja, so rund 2 Euro.
War immer ein teures Lebensmittel.
Ja, ja. Genau. Ja,
gut.
Ne, das war alles 1962. Neben den Poppen eine tolle Geschichte, die Steffen Popetzky hier ausgegraben hat. Monschau. Erschien übrigens im Rowohl Verlag, wo ich ja immer noch nicht weiß, die sind am Hauptbahnhof in so ein Gebäude eingezogen. Wie heißt das Gebäude nochmal?
Wieso, die sind doch, sind die direkt in Hamburg?
Sind ja, die sind doch von, haben doch Rheinweg gecancelt. Sind auch nach,
ach so, Rheinweg, genau, ja. Da waren sie immer.
Ja, genau, jetzt sind sie Hamburg am Hauptbahnhof im Sowieso-Haus. Ich weiß immer noch nicht, wo das ist.
Nee, weiß ich auch nicht.
Warum auch?
Ich weiß nur, dass da immer wieder gute Bücher erscheinen.
Ja. Unter anderem das hier und es ja, gehört mit zu den besten, was ich wirklich in den letzten Jahren gelesen habe. Es hat auch so ein, bisschen seine
Schwächen. Ist das Buch des Jahres?
Für mich bis jetzt ja, tatsächlich. Wobei es hat auch, mich hat so ein bisschen auch so ein bisschen weiter hinten im Buch.
Ja.
Da merkst du, ich soll jetzt will er noch mal so einen raushauen. Ne? Jetzt muss noch mal irgendwas aus der Geschichte kommen. Ja, dieses noch mal in die Geschichte noch mal greifen, noch mal was rausholen, weil wir hatten einen Ticken zu viel. Aber einfach, wie gesagt, ich habe es angefangen, sofort die ersten 100 Seiten komplett durchgelesen.
Das hast du mir auch geschrieben.
Ja.
Du hast mir so eine WhatsApp geschickt, wo du... Wobei man jetzt bis Signal schreibt. Ne? Man schreibt ja nicht nur WhatsApp.
Man schreibt was? Über Signal?
Ja. Pass mal auf, jetzt kommt meine Überleitung.
Ja.
Also, wir gehen jetzt 20 Jahre in die Zukunft. Wir landen also in den 80er Jahren.
Ja.
Und mein Buch hatte 50 Seiten weniger.
Also machen wir jetzt einen Zukunftstrip.
Ja. TC Boy, sprich mit mir. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, ich bin auch ein Fan von TC Boy. Sein Thema ist ja immer wieder gern, also es sind ja immer so Hippies, die eine Rolle spielen eigentlich. Ja. Es hat auch ganz viel mit Natur zu tun. Das sind dann irgendwelche Umweltschützer oder so, die sich dann auch manchmal verzetteln, die dann so in schräge Geschichten geraten. Und dieses Buch ist, das hat mich komplett umgehauen. Und zwar auch, ich würde mal sagen, nach der 30. Seite etwa. Das fängt nämlich an mit einer gewissen Amy, das ist eine Studentin, die hängt zu Hause ab. Wir haben die 80er Jahre. Sie ist auch so ein bisschen punkig angehaucht, hört auch so Musik, so Talking Heads und so. Oder noch ein bisschen ältere Sachen auch. Und sie ist irgendwie Studentin, aber macht das auch alles so, nur so gar nicht so richtig gern. Und guckt Fernsehen. So. Und im Fernsehen wird ein Affe vorgestellt, der sich über Gebärdensprache mit seinem Professor, mit dem er da zusammen ist, unterhalten kann.
Okay, cool.
Ab da beginnt eine Geschichte, das kannst du dir nicht vorstellen. Sie ist total fasziniert von dieser Geschichte und es kommt raus, dass dieser Professor 2 Studenten sucht, die sich mit um diesen Affen kümmern. Dieser Affe heißt Sam und der wohnt bei ihm zu Hause. Und er hat das einmalige Experiment gewagt und das war so in den 70er fing das an, dass man so Affen erforscht hat. Und dass man geguckt hat, wenn die nur ein Gen von uns entfernt sind, wenn die nur ein Chromosom anders ist, dann müssen die ja Fähigkeiten haben, von denen wir gar nichts haben.
Mhm.
Und er hat es geschafft, diesem Affen mit Gebärdensprache beizubringen, sich mit anderen zu unterhalten. Mit einigen Worten. Und das klappt wahnsinnig gut. Das Publikum ist natürlich völlig begeistert von dieser Show. Das ist natürlich auch am nächsten Tag ein Thema. Und sie... Also es ist aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Einmal von diesem Guy, das ist dieser Professor, der mit im Studio ist. Dann aus dieser Sicht von Amy, ganz viel. Das ist die Hauptperson dieses Buchs. Und, das ist das Allermutigste, aus der Sicht des Affen, Sam.
Das ist abgefahren.
Das ist abgefahren und das ist komplett durchgeknallt, natürlich. Weil der total klug ist, dieser Affe, natürlich. Also sie geht zu dem nach Hause, bewirbt sich da und dieser Affe hat vorher schon 2 Bewerber völlig verschreckt, weil der natürlich auch wild ist. Die machen ja, wir sehen ja nicht nur diesen albernen Trigema-Affen mit dem Anzug an, sondern das sind ja wilde Tiere. Und sie kommt rein und er nimmt sie sofort in den Arm.
Ronny's Pop-Show.
Ronny's Pop. Das würde heute unmöglich sein. Es gibt einen Film übrigens von Michel Abdullahi, eine Dokumentation über Affen. wo er der Frage nachgegangen ist, wo kommen eigentlich diese ganzen Affen her, die so bei Instagram, so Justin Bieber und so, alle haben irgendwelche Affen.
Ja.
Und hat dann rausgefunden, dass um einen Babyaffen zu bekommen, du die ganze Familie töten musst, im Kongo zum Beispiel, ne, wo Schimpansen leben. Und das ist eine Dokumentation, gibt es bestimmt noch in der Mediathek, ist so berührend und schrecklich zugleich, was Menschen in der Lage sind, Affen anzutun oder überhaupt Tieren anzutun. Es geht um Tierhandel im weitesten Sinne. Kann ich nur empfehlen.
Ich hab gerade neulich übrigens beim Durchseppen einen Dokumentarfilm über Schimpansen gesehen.
Ja.
War auch sehr, sehr, sehr interessant, weil die tatsächlich, die können sich Werkzeuge ja auch selber bauen. Also die sind ja tatsächlich...
Ja, die sind unfassbar klug.
Unglaublich klug.
Ja.
Und vor allem, was ich gar nicht wusste, ist, wie die jagen. Ne? Die jagen ja im Rudel, das ist jetzt nichts Besonderes, aber die jagen auch andere Affen, die auf Bäumen leben, die halt kleinere Affen so sind. Und dann wurden immer diese kleinen Affen da oben in den Bäumen, Baumkronen, wippeln da gezeigt. Und die waren wahnsinnig wendig. Und dann siehst du dir halt diese größeren Schimpansen. Du denkst so, okay, die wollen die jetzt jagen? Wie soll das denn gehen? Ja, und dann stürmen da irgendwie 5 von diesen Schimpansen, stürmen also auch die Bäume rauf und hüpfen also da oben in den Wipfeln diesen kleinen Affen da hinterher und locken den in eine Falle, weil die locken ihn genau dahin, wo unten die anderen Kumpel waren.
Boah, fies.
Also schon
krass.
Ja, echt hinterhältig. Ne? Aber wie die da in den Bäumen da, diese Jagd, das war eine unglaubliche Szene.
Ja. Ja, dieser Affe Sam, der ist 2,5 Jahre alt, als er Amy kennenlernt und sich sofort in sie verliebt. Und die beiden sind...
Ach, du Scheiße.
Nein, nicht so wie du, klar. Also normal. Aber sie sind ein Herz und eine Seele. Und Amy hat das erste Mal in ihrem Leben so eine Lebensaufgabe. Und das ist halt dieser Sam. Und sie zieht da ein bei diesem Professor Guy. Die verlieben sich auch ineinander, da sind dann auch zusammen. Aber was dann so rauskommt, ist, dieser Guy hat einen Chef, einen gewissen Moncrief. Und Moncrief ist der Böse in diesem Buch.
Okay.
Moncrief trägt auch eine Augenklappe, wie in so einem Charles Dickens-Roman. Und hat halt diese ganzen Affen, die er zur Verfügung stellt, seinen Professoren und Studenten. Nur die kommen ja irgendwann in die Pubertät, so wenn die so 5, 6 Jahre alt sind, und dann kannst du die nicht mehr halten zu Hause. Ne?
Ja.
Dann sind die wild. Also die bringen dich auch um dann. Also das sind halt wilde Tiere im Grunde.
Ja. Ja.
Und irgendwann, ich muss mal ein bisschen erzählen, wie der Sam da lebt. Da sind natürlich auch immer Studenten und er ist ja so ein Forschungsobjekt. Aber der lebt da halt mit der Familie zusammen. Der isst Cheeseburger, trinkt abends Gin Tonic und Bier. Der raucht, der ist halt ein Teil dieser Kommune da. Wollen wir noch Bier holen oder warum?
Nee, ich wollte mal hier so einen Windschutz aufbauen, weil nachher haben wir irgendwie so wieder so Windgeräusche auf dem Mikro. Das ist irgendwie schwierig.
Also, der Affe lebt dann da in dieser Community, in dieser Villa, wo dieser Guy auch lebt. Und der ist halt ein Teil der Menschheit. Der isst Cheeseburger, der trinkt Gin Tonic, der trinkt Bier. Der holt sich das auch alles selber aus dem Kühlschrank. Es gibt Abendbrot und so. Dem geht das da total gut. So.
Der mixt sich auch selber in Gin Tonic.
Ja, genau.
Okay.
Das kann der alles. Und das sind natürlich total skurrile Szenen. Es steht irgendwo in dieser Beschreibung, dass das ein skurriles und teilweise lustiges Buch ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das lustig. Es ist überhaupt nicht lustig. Eigentlich empfinde ich dieses Buch als überhaupt nicht lustig, weil das einfach überhaupt nichts mit Tierhaltung zu tun hat im Grunde. Da geht es noch. Und dieser Moncrief, der will halt irgendwann seinen Affen zurück. Und den holt er dann noch ab. Es wird relativ schnell klar, dass das so ist, weil wir ja auch aus der Sicht des Affen erzählen. Und der Affe ist total traurig und erzählt, wie er jetzt leben muss, nämlich in so einem Käfig.
Ja.
Und es wird dann mit der Zeit klar, das ist in diesem Käfig von diesem Moncrief. Und die Amy, die fordert halt den Guy immer auf, du musst dich darum kümmern, der darf diesen Affen hier nicht wegnehmen.
Ja.
Das ist doch Sam. Und der darf nicht zurück. Und dieser Guy, der ist halt auch in seine Forschungsarbeiten verliebt und lässt das dann so geschehen und macht einfach gar nichts. Kümmert sich nicht. Und sie fängt dann natürlich auch an, ihn zu hinterfragen. Und dann passiert halt das, was man die ganze Zeit auch irgendwie befürchtet hat. Der kommt in diesen Käfig. Das halt irgendwie, ne? Wenn ich hier in dieses Glas reinkomme.
Das weiß ich nicht. Ich dachte, das ist vielleicht ein...
Könnte
auch ein Schutz sein, weil es schon wieder so weht, ne? So, obwohl jetzt ist es gerade wieder so ein bisschen ruhiger.
So, und Er kommt halt dann in diesen Käfig und hat fortan nichts mehr zu tun. Er hat kein Spielzeug mehr, er hat kein Bett mehr, er hat immer im Bett geschlafen. Oft hat er auch mit Amy in einem Bett geschlafen.
Ja.
Und er hat sich halt immer gestreichelt und so. Und der hat halt auch schon mal so Ausfälle gehabt. Und immer, wenn der irgendwie wenn der mal so durchdreht und irgendwas kaputt gemacht hat, hast du schon so das Gefühl, das geht alles nicht gut mit diesem Sam. Und er erzählt halt aus seiner Sicht immer, und in dem Buch ist es immer so, die Worte, die er kennt, sind immer fett gedruckt.
Ja.
Und ich lese jetzt einmal einen ganz kleinen Teil davon vor, wie er eben in diesem Käfig gefangen ist.
Okay.
Und das hat mich am Anfang in diesem Buch, das macht einen wahnsinnig traurig. Das Kapitel heißt, sie sehen, sie riechen, sie hören, sie berühren. Es gab weder Tag noch Nacht. In seiner Nase brannte der Gestank von Scheiße. Und es geschah überhaupt nichts, außer dass ab und zu das Essen durch den Schlitz an der Tür geschoben wurde und er sich an der Käferin vorbeischob. Dazu muss man sagen, der denkt ja, er ist ein Mensch, weil er unter Menschen aufgewachsen ist. Und die Käfer sind andere Schimpansen, die da halt auch leben. Und deswegen, er weiß gar nicht, dass das Affen sind. Ne? Die Tür geschoben wurde und er sich an der Käferin vorbeischob und etwas davon aß, obwohl es gar nicht so war wie das Essen, das er kannte. Nicht Cheeseburger, nicht Pizza, nicht Spaghetti. Mehr als alles andere war es das Essen, das ihm die Realität der Situation vor Augen führte. Er war nicht dumm, er wusste, dass er verlassen war, aber warum das so war und wo er sich befand, blieb ihm ein Rätsel. Es war eine unerträgliche Last, die ihn niederdrückte, bis er nur noch ein Fleck auf dem Steinboden war. Als die Käferin kam, um ihn zu trösten, stieß er sie weg. Wenn die beiden mit dem Wasserschlauch kamen, schrie er sie an. Wenn die anderen Käfer schrien, schrie er ebenfalls. Aber die Last drückte ihn nieder. Er riss sich die Haare aus. Er hörte auf zu essen. Und dann gab er auf und fiel in ein Loch, tief in seinem Inneren, ein schwarzes, hoffnungsloses Loch, wo seine Sinne betäubt waren und sich nichts regte. Keine Wörter oder Bilder, keine Wünsche oder Bedürfnisse. Es kommt natürlich dazu, dass die Amy dahin fährt. Das ist in Iowa, da ist also relativ kalt. Das ist natürlich auch kein Klima für Affen, die es warm haben möchten. Und sie tut das, was man auch die ganze Zeit befürchtet. Sie fängt da erstmal an zu arbeiten, um wieder Kontakt zu Sam zu haben. Sam ist natürlich total glücklich, weil er plötzlich auch wieder Ausflüge machen darf mit ihr. Die gehen da immer raus. Und dann gibt es auch eine Szene, wo sie so einen Ausflug macht auf so eine Insel. Da ist ein See halt und sie fährt in... Das ist tatsächlich ein bisschen witzig. Sie fährt in einem Boot mit diesen Affen auf diese Insel. Und da sind die auf dieser Insel und toben da rum. Und das ist halt schön sicher. Ne? Da sind keine Autos und keine anderen Leute. Man kommt da nur mit diesem Boot hin. Und dann ist sie da halt auch so und guckt so rum. Und dann sieht sie so am Ufer, wie die Affen das Schiff nehmen oder dieses Boot nehmen und wegfahren. Und sie bekommt natürlich einen wahnsinnigen Stress. Die Affen fahren dann irgendwie zurück. Die finden das alle total witzig. Und sie bekommt halt mit diesem Moncrief, also mit diesem Chef, der dann ja auch ihr Chef ist, ein ekelhafter Mensch, der auch immer sagt, dass die Affen auch der AIDS-Forschung zur Verfügung gestellt werden, wahrscheinlich demnächst, dass es Versuchsobjekte sind. Und sie tut halt das, was du die ganze Zeit befürchtet. Sie befreit diesen Affen und fährt mit diesem Affen los. Sie packt ihn ins Auto. Sie vertraut keinem mehr, auch nicht mehr diesem Guy, der immer gesagt hat, das darfst du in keinem Fall machen. Der Affe ist natürlich auch wahnsinnig teuer. Sie könnte sich den gar nicht leisten. Und sie flüchtet mit diesem Affen und lebt mit diesem Affen auf einem Campingplatz eine Zeit lang. An dieser Stelle höre ich jetzt auf, wie das Buch weitergeht, weil da passieren natürlich spektakuläre Dinge.
Ja.
Und es gibt zwei Sachen, die ich total faszinierend finde. Ich weiß auch, ich habe ein Interview gehört auch von T.C. Boyle über dieses Buch. Der hat total recherchiert zu diesem Thema, hat sich ganz viel so Sachbücher über Affenforscher von Affenforschern durchgelesen und weiß also, wie sich Schimpansen entwickeln können und dass das theoretisch möglich ist. Es gab diese Versuche auch schon in den 70er Jahren, dass Affen sich gewisse Worte merken konnten und die mit Gesten formen konnten, dass sie sich eigentlich mit dir unterhalten konnten. Mhm. Ist also gar nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und es gibt so eine Szene, also es gibt mehrere so kleine Szenen, wo T.C. Boyle so ein bisschen an der Schraube der Realität gedreht hat, aber die auch nicht so weit weg sind. Mhm. Das ist einmal, dass der Affe lügt. Also das ist ein Schlüsselmoment. Der Affe büchst aus und baut ziemlich viel Mist auf diesem Campingplatz und er gibt es aber nicht zu. Und das kann ein Tier eigentlich nicht.
Ja.
Ne, wenn du einen Hund hast und der hat Mist gemacht, dann verkriecht er sich. Ne, der kann ja nicht lügen. Das ist ja eine intellektuelle Herausforderung, die er nicht kann. Das finde ich einen total spannenden Moment in diesem Buch. Und er sieht das erste Mal Eis, dieser Affe. Und das ist nur ganz kurz, aber ich muss das einmal vorlesen, weil ich das echt gut finde. Amy beugte sich zu ihm und sagte, ist dir nicht kalt, Sam? Er gab keine Antwort, sondern legte eine Hand flach auf das klare, kalte Eis und betrachtete es. Dann sah er sie an, neugierig, verwirrt. Er brauchte ein Wort, eine Erklärung, die Lösung dieses Rätsels. Was Eis? Fragte er. Sie lachte. Hast du das gesehen, Guy? Der kommt auch zu ihr auf den Campingplatz. Guy stand jetzt auch bei ihm. Beide grinsten. Sie sagte, du weißt, was das ist. Es ist Wasser. Sie gebärdete es. Wasser. Und das gefriert, wie zu Hause im Kühlgefrierfach, die Eiswürfel. Das wusste er, das war nicht seine Frage gewesen. Er wollte wissen, wie und warum, was es zu bedeuten hatte. Er versuchte es noch einmal mit Fingern, die vor Kälte bereits steif wurden. Was Eis, wiederholte er. Aber das war nicht das, was er meinte. Und so versuchte er es mit warum Eis. Und dann, weil auch diese Worte es nicht ganz trafen, fragte er, wie Eis. Also er fängt an nachzudenken, dieser Affe. Und er verliert natürlich dadurch alles, was eigentlich Affe ist. Ich darf jetzt das nicht weitererzählen, weil dann ist es halt, also es gibt ganz viele Details, es gibt ganz faszinierende Momente. Ich finde das total traurig, das Buch. Wobei es auch diese skurrilen Momente gibt, die auch ein bisschen witzig sind. Aber ich finde, T.C. Boyle hat sich da mit dem Thema beschäftigt, was, wenn wir mal überlegen, dass das Buch in den 80er Jahren spielt, er sich auf teilweise Forschungsergebnisse aus den 70er Jahren bezieht, ist es ja etwas, woran der Mensch also schon ganz, ganz lange forscht. Und dass der Affe jetzt, also diese, was ich vorhin auch erzählte, diese Dokumentation, dass so diese ganzen Influencer und so sich da so mit Affenbabys ablichten lassen. Oder dass der Affe eben immer wieder, wie du sagst, Ronnys Bobshow oder der Trigema oder Bubbles da bei Michael Jackson.
Stimmt, ja. Ne?
Das ist so traurig und so schlimm. Und da steckt ja auch Tierhandel hinter.
Ja.
Ne? Und das ist jetzt hier kein Thema. Aber natürlich, die sagen ja, mit 6 ist der Affe nicht mehr, du kannst den nicht zu Hause halten. So. Und trotzdem ist Sam anders. Den könntest du wahrscheinlich halten.
Ja. Aber er hat, dieser Guy hat diesem Affen Gebärdensprache beigebracht.
Ja.
Also menschliche Gebärdensprache.
Ja, das war sein großes Thema, das war sein Forschungsthema.
Ja. Aber hier spricht der Affe jetzt auch, der kann auch einzelne Deutsch.
Nein. Er macht es, ist immer Gebärdensprache.
Achso, das ist immer Gebärdensprache, die dann so übersetzt ist.
Und er kann halt einzelne Worte und dadurch kannst du dich halt irgendwann mit diesem Affen unterhalten.
Ja, okay.
Es gibt auch einen Moment, da wird er. Weil sie ihn natürlich auch eigentlich gar nicht mehr als Affe sieht. Die ist ja auch verliebt in ihren Sam. Lässt sie ihn taufen von einem Pastor. Ja, und es fängt dann an eben zu verschwimmen. Ne? Also dieses Tiersein, dieses Affe, dieser Affe als Versuchsobjekt. Der Affe kann halt da noch deutlich mehr, als man sich das so vorstellen kann. Ja.
Ich muss da, weil du es vom. Hier übrigens das Foto, ne? T.C. Boyle sieht da echt fertig
aus. Aber so sieht der immer aus.
Aber der sieht da aus wie.
Wie so ein Junkie halt. Aber so sieht der halt ja aus.
Hat so ein bisschen was von Dieter Wedel auf dem Bild, also von der Frisur hier. So. Aber der sieht aus, also der sieht aus, als wäre das ein Totenkopf mit ein bisschen Haare auf dem Kopf. Die Augen, das sind liegen ja in schwarzen Höhlen. Also der sieht ja. Der sieht echt schlimm aus auf dem Foto.
Ja. Er ist auch Professor an der Uni.
T.C. Boyle.
Ja, der sagt auch, also er gibt so Creative Writing Kurse. Professor wird er nicht sein, ne? Aber es gibt so Kurse, Creative Writing Kurse. Und was er immer als erstes sagt, ist, das Buch, was ihr schreibt, darf absolut überhaupt nichts mit euch zu tun haben. Da muss man erstmal, weiß ich nicht, ob er damit recht hat, aber das beschreibt ihn vielleicht auch so ein bisschen. Wobei der aus dieser linken Hippie-Szene kommt, aus der Punk-Szene wahrscheinlich. Und diese Themen, ich finde das so mutig, aus der Sicht eines Affen
total
Kapitel zu schreiben.
Das ist der
völlige Wahnsinn.
Ich kenne keinen Roman, der so aus tierischer Sicht so geschrieben ist eigentlich.
Nein.
Müsste ich jetzt echt nachdenken, aber fällt mir jetzt nicht
so ein. Und es ist vor allem, merkst du, das ist kein Mensch, der erzählt. Und das ist total genial. Weil der erzählt immer aus dieser Affensicht. Und der Affe versteht halt nichts eigentlich. Ja. Also die ganz großen Zusammenhänge versteht er nicht. Der weiß auch nicht, warum er in diesem Käfig ist. Er beschreibt nur, was er da fühlt und dass er Sehnsucht hat an dieses schöne Leben in dieser Villa und Amy halt wahnsinnig vermisst. Und so, das beschreibt er alles, aber er weiß nie, warum das passiert. Hm. Und das macht das auch irgendwie so traurig. So.
Ich muss da bei diesem Schimpansen-Thema, weil du auch eben noch von einer Steigerung gesprochen hast, also die der Schimpanse so nimmt, diesen Weg, den er da so nimmt, muss ich total an einen der geilsten Filmanfänge überhaupt denken. Und zwar von 2001 Odyssee im Weltall.
Stanley Kubrick.
Ja.
Wie die Affen da
zusammen sitzen.
Wahnsinn.
Und da siehst du ja auch diese Entwicklung.
Eine Viertelstunde, ne?
Ja, eine Viertelstunde.
Spricht keiner.
Ja, nur diese Affen. Mhm. Und dann, ich finde diese eine Szene so krass, die ist dann auch in Zeitlupe so aufgenommen worden, wo sie dann halt entdecken, wo sie spielen ja erst mit den Knochen so rum. Mhm. Und dann entdecken sie, ey, das ist ja eine Waffe, damit kann man ja irgendwie schlagen. Und dann siehst du, wie der eine Affe diesen Knüppel, diesen Knochen so greift und hochhebt und dann immer so irgendwie so nach unten so irgendwo draufschlägt, so in Zeitlupe. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, dieser Moment irgendwie, weil...
Ja, der war Wahnsinn.
Ja, weil das ist so auch so eine Entwicklung so, und das dann mit Affen zu drehen, da hast du richtig gemerkt, so diese Affen, da steckt irgendwie eine ganz unheimliche Intelligenz hinter.
Ja, ja, ja. Und dieser Moncrief, dieser Böse mit dem einen Auge, der hat natürlich, weil ihn ein Affe mit einem Finger sein Auge ausgekratzt hat, ne? Der hatte mal eine Auseinandersetzung mit einem Affen. Der hat oft Auseinandersetzungen mit Affen und der behandelt die ganze Zeit schlimm, so mit so Waffen auch, also mit so Elektroschockern und so. Und er hat auf seinem Schreibtisch hat er so ein Glas stehen, da ist dieser Finger von dem Affen drin, der ihm das Auge ausgekratzt hat.
Ach so, und den hat er dann
abgeschnitten. Den hat er abgeschnitten, ja. Also ich kann nur sagen, auch ich weiß, das ist jetzt auch harter Tobak hier. das Buch ist auch irgendwie hart, aber es ist total genial. Und T.C. Boyle schreibt einfach so, dass du nicht aufhören kannst. Ja. Du willst wissen, wie das weitergeht. Und das ist eine ganz große Kunst, finde ich. Und auch diese gesamte Szenerie und so. Also unbedingte Empfehlung. Sprich mit mir von T.C. Boyle.
Cool.
Hansa Verlag.
Cool. Auch cooles Cover irgendwie.
Findest du das cool?
Ja.
Ich bin mir nicht so sicher.
Ist so ein
Aber bisschen... du hast sofort erkannt, was es ist?
Ne? Ja, das erkennt man ja.
Ja, das erkennt,
ja,
man,
das erkennt man schon. Ja, vielleicht ein bisschen zu Comic-Comedy-mäßig. Mhm. Also man würde jetzt nicht vermuten, dass es doch so einen ernsten Hintergrund hat, dieses Buch.
Ja.
Aber klar, man erkennt es. Also es ist auch ein gut gemachtes Cover, finde ich.
Ja, ja, ja.
Ich habe ja, weil du was vorgelesen hast, eigentlich hatte ich mir auch vorgenommen, was vorzulesen. Es ist auch nur eine Kleinigkeit. Ich liefere das nochmal eben ganz kurz
nach. Ja.
Und zwar, hier sitzen also Nikos und Vera zusammen.
Ja.
Und hören so Musik. Er hört sich so durch ihre Platten und legt so eine Platte nach der anderen auf. Sie kommen so darauf zu sprechen über diesen Virus. Und er sagt dann so, es gibt die Theorie von Haldane, einem Engländer, schon aus den 20er Jahren. Er meint, dass mit den Viren das Leben begonnen hat und nicht andersherum. Adam und seine Rippe, ein Virus? Es gibt keinen Beweis, aber viele Indizien dafür. Wir stehen da erst am Anfang der Forschung. Aber was wir wissen ist, dass der Mensch aus Virengenen aufgebaut ist, zum Teil zumindest. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, deshalb können die Biester auch an unseren Zellen andocken und sich einflechten, weil es da Verwandtschaften gibt.
Oh Gott.
Das hat mich auch voll daran erinnert, ne? Wie das Virus wird ja immer erdrossen, hat das ja immer beschrieben, wie das andockt an uns irgendwie so. Ja, die Menschheit ist also selber nichts anderes als eine Seuche. Das würde aber einen guten Roman abgeben, sagt sie dann. Das ist ein bisschen der Humor von Steffen Kopetzky, glaube ich so.
Wusstest du, dass alle Coronaviren der Welt in ein Schnapsglas passen?
Alle Viren der Welt.
Alle Coronaviren der Welt.
Passen in ein Schnapsglas.
In ein Schnapsglas, ja.
Nee, echt?
Ja.
Wie hat man das
rausgekriegt? Das weiß ich nicht. Ich habe das irgendwie gehört und finde das. und finde das beängstigend. Ja, ich würde sagen, ne?
Wahnsinn. War irgendwie doch eine tierische Sendung, ne? Viren. Nee, Viren sind ja keine Tiere. Das ist ja Quatsch.
Das sind keine Tiere.
Aber es war eine.
Es war in jedem Fall ein Podcast, wo wir völlig mit Begeisterung über zwei Bücher gesprochen haben, die uns wirklich umgehauen haben.
Ja.
Ja? Und so soll es sein. Wir wollen Bücher empfehlen.
Genau das ist Sinn und Zweck des Janssen.
Also, bis zum nächsten Mal.
Viel Spaß beim Lesen.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Okay. Jo.